Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, freue mich total, wieder hier bei euch zu sein. Ist echt immer eine Freude für mich, hier runter ins Tal zu kommen. Ich komme ja oben von Wüstenrot, vom Wald. Und ist echt schön, hier zu sein. Heute möchten wir uns ein paar Gedanken darüber machen, wie man mit Krisen umgehen kann. Ich habe gerade vorhin im Vorprogramm so gedacht, oh, ist das das richtige Thema? Mir segne heute Kinder und dann spreche ich von Krisen. Ich denke aber, Freude und Leid ist im Leben oft so eng beieinander. Es kommen Dinge in unser Leben, die schwierig sind, und da sind gleichzeitig Dinge in unserem Leben, die schön sind. Und ich denke, so kann auch im Gottesdienst heute Freude und Leid eng zusammen sein. So ist das wirkliche Leben. Ich war vor vielleicht eineinhalb Woche bei einer älteren, netten, betagten Dame und habe mit ihr so über ihr Leben gesprochen. Und die Frau, die war so richtig positiv. Sie hat mir erzählt von ihren Enkeln, von ihren Urenkeln sogar. Und die hat eine richtig positive Ausstrahlung auf mich gehabt. Und dann so während unseres Gesprächs hat sie mir erzählt, wie sie mit 17 Jahren schwanger wurde, wie sie 3 Kinder bekam und dann mit 21 Jahren ihr Mann tödlich verunglückte. Ist lange her. Aber die Frau hat sich ihr Leben lang durchgekämpft. Und dann im Gespräch hat sich es weiter so ergeben, hat sie gesagt, wissen Sie, Herr Müller, ich habe eigentlich 4 Kinder zur Welt gebracht. Aber ein Kind ist gleich nach der Geburt gestorben. Und ich denke, wow, was hat diese Frau durchgemacht? Was hat diese Frau bewegt? Und mir lag so die Frage auf der Zunge, ich muss sie stellen, Frau so und so, warum sind Sie heute so positiv? Was ist Ihr Lebensgeheimnis? Ich meine, Sie könnte verbittert sein. Sie haben so viel Leid erlebt. Sie haben 3 Kinder großgezogen, alleine. Warum sind Sie so freudig? Warum reden Sie sogar noch so positiv über Ihre Schwiegerkinder? Und also die Frau war wirklich positiv. Sie hat viel tolle Ausstrahlung gehabt. Die Frage an dich vielleicht gleich jetzt zu Beginn, wie gehst du mit Krisen um? Kennst du Leiterfahrungen aus deinem eigenen, aus deinem persönlichen Leben? Ich meine jetzt nicht fehlendes WLAN oder so, weil das ist schon eine Leiterfahrung bei meinen Kindern zumindest häufig und ich muss ehrlich sagen, bei mir manchmal auch dann. Nein, ich meine so richtige Krisen. Vielleicht ist da ein unerfüllter Kinderwunsch, ein unerfüllter Partnerwunsch, ein Todesfall, eine Krankheit, eine plötzliche Arbeitslosigkeit oder Mobbing in der Schule, Depression, Hoffnungslosigkeit, finanzielle Engpässe und Nöte, Ablehnung, die man erlebt. Ich denke, durch Corona stehen ganz viele Menschen weltweit, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vielleicht noch viel schlimmer, weltweit vor finanziellen, vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen. Die Herausforderungen sind da. Wie gehen wir mit solchen Krisen um? Eine Antwort gibt uns die Bibel. Und zwar im Jakobusbrief. Im Jakobusbrief, er hat so einen ziemlichen Schwerpunkt auf dem Handeln. Also Jakobus ermutigt ziemlich stark, dass der Glaube Hände und Füße bekommen muss, dass man im Glauben handeln muss, dass man der Glaube, wenn man richtig verstanden hat, führt uns ins Handeln, in die Aktion. Und ich denke, so ist es auch im Umgang mit Krisen. Da ist es sinnvoll und wichtig, die Dinge in die Hand zu nehmen. Jakobus, er war der Bruder oder sehr wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus und er war leider in der Gemeinde in Jerusalem. Und wenn man mal das so anguckt, was er so durchgemacht hat, wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Jerusalem, die hatte finanzielle Probleme, die musste unterstützt werden von anderen Gemeinden. Also, und der Jakobus, er hatte Verantwortung. Also von daher, er kannte Krisen. Die Gemeinde in Jerusalem, sie wurde verfolgt. Jakobus wusste davon, wenn er davon spricht, was es bedeutet, Krisen zu haben. Er ist als Märtyrer schlussendlich gestorben. Sorgen und Herausforderungen kennt er aus seinem Leben. Und auf diesem Hintergrund bekommen wir vielleicht die folgenden Texte, die folgende Verse nochmal eine ganz andere Bedeutung. Lesen wir einfach mal in Jakobus Kapitel 1 und ich fange an ab Vers 2 und dann lesen wir so während der Predigt so diesen ganzen Text. Jakobus Kapitel 1, Vers 2, da heißt es: Liebe Brüder, oder wir können auch übersetzen mit liebe Geschwister, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Wie? Was sollen wir tun? Wir sollen uns freuen über schwierige Situationen, über Tests, über Prüfungen, über Herausforderungen, über Verletzungen, über Anfeindungen, über Anfechtungen. Da sollen wir uns freuen. Ist das ernst? Freuen über negative Erlebnisse und Ereignisse. Luther, er übersetzt hier: Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Also ich meine, Anfechtung suchen wir uns ja nicht raus, sondern wir geraten oft so plötzlich hinein. Manchmal ganz unverschuldet, unvorhersehbar. Mir tut in etwas hineingeraten oder hineinfallen oder, könnte auch sagen, hineinstolpern. Jakobus, er zeigt uns damit, jeder Mensch, auch Christen, erleben schwierige Situationen und können in schwierige Situationen hineingeraten. Ja, sie gehören gerade so zu unserem Leben dazu. Und wenn so etwas passiert, dann soll uns das nicht in Panik geraten lassen. Wir sollen auch nicht den Kopf in den Sand stecken, aufgeben. Nein, es ist wichtig, eine positive Einstellung zu bewahren und sich zu freuen. Aber jetzt mal ernst, freuen über Corona, freuen über Kurzarbeit, über Kontaktsperre, über Wirtschaftskrise, über Krankheiten. Im Ernst? Nein, ich denke nicht Freude über die negativen Ereignisse, sondern Freude über das, was dadurch bewirkt werden kann. Das ist ein Unterschied. Ich denke, wir brauchen uns nicht über die Corona-Krise freuen, sondern wir können uns darüber freuen, was die Krise bewirken kann, was für eine Chance da drin steckt. Jakobus, er begründet es so in Vers 3, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird eure Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Jakobus, er bestätigt hier Herausforderungen, sie gehören zum Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Nein, das Leben kann manchmal richtig hart sein. Aber jede Krise birgt auch eine Chance in sich, um an unserem Charakter zu arbeiten, unseren Charakter zu formen. Am einfachsten wäre es doch zu sagen, Krisen des Lebens, nein, danke. Für mich nicht. Komm, die lassen wir jetzt mal aus. Krise, wer hat da schon Bock drauf? Negative Ereignisse, nein, danke, die umschiffe ich lieber. Darauf habe ich keinen Bock. Immer wenn es schwierig wird, dann suche ich vielleicht eher so den einfachsten Weg, den bequemeren Weg. Aber Jakobus sagt, das soll man eigentlich gerade nicht tun. Jede Hürde in unserem Leben kann uns helfen, stärker zu werden. Die schwierigen Phasen sind es doch oft, die gerade unseren Charakter formen, die unser Innerstes formen. Jakobus sagt hier, Geduld wächst dadurch. Und ich kenne es von meinem eigenen Leben. Ich habe so einige Krisen erlebt, auch viel, viel Schönes. Aber im Nachhinein muss ich sagen, mein Charakter ist in den Krisenzeiten mehr gewachsen wie in den guten Zeiten. Geduld, Mitgefühl, das war für mich eine harte Tour, das zu lernen. Meine Frau hat mir das immer wieder gespiegelt. Aber durch Krisen bin ich in diesen Punkten gereift. Nicht durch Phasen, wo es gut ging. Von daher bin ich im Nachhinein auch für manche Krise dankbar, die ich erlebt habe. Was aber nicht heißt, dass ich die nochmal durchleben möchte. Aber im Nachhinein sieht manche Krise anders aus, wie in dem Moment, wenn man drinsteckt. Schwierige Phasen formen unseren Charakter. Das Wort Geduld, das hier steht, das könnte man auch übersetzen mit standhaftes Aushalten. Also man wird wie so eine Säule, die was aushält. Oder wörtlich heißt das Wort eigentlich darunter bleiben. Geduld heißt darunter bleiben. Ich breche nicht aus einer belastenden Situation. Und wenn man darunter bleibt, dann wird man zum Träger, zu einer tragenden Säule. Menschen, die durch Krisen gehen und die Krisen bewältigen, positiv bewältigen, werden zu Träger. Werden zu Menschen, die anderen Sicherheit geben. Menschen, die was bewegen, die Sicherheit und Standfestigkeit ausstrahlen. Und es gibt Menschen, die muss man ertragen. Und es gibt Menschen, die tragen. Und es wäre eine Frage an dich, was bist du für ein Mensch? Muss man dich eher tragen oder trägst du andere? Geduld heißt, zu tragen, darunter zu bleiben. Und wenn das wächst in unserem Charakter, dann haben wir eine wirkliche Ausstrahlung und sind wirkliche Säulen für unsere Mitmenschen. Was möchtest du für ein Mensch sein? Einer, der trägt oder einer, der erträgt? Wenn du ein Träger sein möchtest, dann bejahe auch die schwierigen Situationen deines Lebens. Stell dich den Herausforderungen des Lebens. Übernimm Verantwortung. Jakobus ermutigt uns hier, vom Denken zum Handeln zu kommen. Unser Glaube bekommt dann Kraft, wenn wir handeln, wenn wir uns den Herausforderungen stellen, wenn wir Verantwortung übernehmen. Warum war die ältere Dame, mit der ich neulich sprach, so positiv? Sie übernahm Verantwortung. Sie übernahm Verantwortung für ihre Kinder. Sie steckte ihren Kopf nicht in den Sand. Trotz Schicksalsschlägen hat sich's angenommen und sie hat sich für das Gute entschieden. Auf meine Frage, was sie durchgetragen hat, warum sie so glücklich und zufrieden ist, antwortete sie mir, sie überlegte kurz und sagte, ich bin immer wieder in die Kirche gegangen, ich habe nach den Maßstäben der 10 Gebote gelebt, ich habe mir vorgenommen, nicht schlecht über andere Menschen zu reden und ich habe mir viel Zeit für meine Familie und Menschen, die mir wichtig sind, genommen. Diese Antwort, die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe die Frau nicht im kirchlichen Hintergrund getroffen, sondern ich war beruflich bei ihr. Also ich wusste gar nicht, was für ein Wertesystem hat, aber mich hat es total ermutigt zu sehen, diese Frau, sie lebt nach christlichen Wertmaßstäben. Und das hat sie durchgebracht. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte von dieser Frau lernen. Was ist deine größte Herausforderung zurzeit? Wo hast du zu kämpfen? Wo gibt es bei dir eine Krise? Ich meine, bei uns in der Gemeinde sind so zurzeit so ein paar junge Paare, die möchte eigentlich heiraten und manche haben jetzt schon zum 3. Mal ihren Hochzeitstermin verschoben und die sind wirklich down, die tun mir richtig leid. Und wenn man mit denen spricht, die sind wirklich in einer Krise, die würden gern ein tolles Fest haben und haben die Möglichkeit nicht. Das ist eine Krise. Ich denke auch, sowas kann Charakter formen. Das sagt man natürlich nicht gleich so direkt zu denen in der Situation, sagen, ich würde lieber heiraten. Aber was hast du für eine Krise? Vielleicht ist deine Arbeitsstelle in Gefahr oder du bist selbstständig und Corona treibt dich zur Insolvenz. Vielleicht hast du psychische Herausforderungen, körperliche Krankheiten, Beziehungsprobleme mit Nachbarn oder mit alten Freunden. Jeder hat irgendwo vielleicht eine andere Baustelle. Vielleicht stellst du dir die Frage, wie komme ich da durch? Was kann ich tun? Was möchte Gott mir durch diese Herausforderung zeigen? Was kann ich dadurch lernen? Die Bibel in diesem Text, sie macht uns Mut, Gott zu vertrauen. In Vers 5 lesen wir, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Jakobus, er weiß, dass solche Situationen uns oft ratlos machen können. Und dann ist das Beste, was man tun kann, man geht damit zu Gott. Wir bitten ihn um Weisheit. Und wenn es nur darum geht, soll ich den Knopf drücken von der Stadtbahn oder nicht, wie der Christian, er hat es erlebt die Woche. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Gott liebt uns. Nicht lange her, da war auch ein Kunde, der hat mir ein bitterböses E-Mail geschickt. Er war total sauer auf meine Company und er hat voll dem Ärger seinen Raum gegeben. Und dann habe ich auch gebetet, Gott, wie soll ich diesem Mann jetzt antworten? Soll ich jetzt auf Verteidigung gehen? Soll ich auf Gegenangriff gehen? Soll ich ihm mal meine Sicht der Dinge sagen, mal zeigen, wie ich das Ganze sehe? Gott, gib mir Weisheit. Ich denke, gerade in solche Situationen, wenn man Angriffe erlebt oder sowas, ist es manchmal ganz hilfreich, Gott mit hineinzunehmen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich vergesse das oft. Und hinterher, wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, dann denke ich, eigentlich hätte ich ja auch Gott fragen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Gott bei mancher Krise vielleicht so im Himmel sitzt und runterguckt und denkt, bin mal gespannt, wie sie jetzt reagiert. Schade, dass ihr mich nicht fragt. Ich hätte ihr einen guten Tipp. Ich könnte ihr sagen, wie man jetzt damit besser umgeht. Ich mache dir Mut. Nimm Gott in deine Krisen mit hinein. Lass ihn nicht außen vor. Er hilft gerne, wie wir in dem Text lesen. Gott möchte uns Weisheit geben. Mir hat neulich jemand erzählt, er hat Stress mit seinem Nachbar gehabt. Und dann hat er auch gedacht, was macht er jetzt? Und dann kann man immer entscheiden, gehe ich jetzt in den Konflikt rein, lasse ich ihn eskalieren oder was mache ich jetzt damit? Und irgendwann hat er auch gedacht, ich bete jetzt einfach mal für meinen Nachbar. Er hat genau das gemacht, was Jakobus hier ermutigt. Wem es um Weisheit mangelt, der soll beten. Und dann hat er gebetet und irgendwann kam ihm wie so ein Gedanke, ich denke mal, das war vom Heiligen Geist, hey, back deinem Nachbar doch einfach mal einen Pfirsichkuchen und geh rüber zu ihm. Und dann hat er gesagt, okay, vom Denken zum Handeln. Er hat einen Pfirsichkuchen gebacken, hat bei seinem Nachbar geklingelt und hat gesagt, hey, Nachbar, wir müssen reden. Und der Nachbar hat gesagt, was, Pfirsichkuchen, das ist mein Lieblingskuchen. Okay, lass uns reden. Und die zwei haben geredet und sie haben sich versöhnt. Sie haben einen Weg gefunden, wie sie ihren Konflikt ausräumen können. Warum? Weil der Freund einfach gesagt hat, hey, ich höre jetzt mal auf Gott. Und ich nehme Gott in die Situation mit hinein und ich fange an, für andere zu beten. Bitte um Weisheit in deiner Krise, in deiner Herausforderung, in deiner Situation. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich habe mir also, warum schreibt Jakobus ist, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ja, weil viele Leute so ein negatives Bild von Gott haben. Die denken, oh Gott, ist da oben, da schickt vielleicht irgendeinen Blitz runter, wenn ich unten Stress mit jemand anders habe. Oder der kümmert sich sowieso nicht um mich. Nein, Jakobus sagt, Gott hilft gerne. Der wartet gerade hin darauf, dass wir ihn bitten, dass wir ihn mit einbeziehen. Gott hilft gern. Er ist da. Er ist nicht genervt. Er ist auch nicht zu beschäftigt. Nein, Gott hat Zeit. Meistens ist unser Problem, dass wir Gott nicht mit hineinnehmen. Aber Gott, er hilft immer gern. Er hat immer ein offenes Ohr. Bist du dir dessen bewusst, dass Gott deine Krise ja schon kennt? Er kennt sie schon, bevor sie überhaupt da war. Und er möchte dir helfen. Er möchte dir seine Liebe geben. Er hat Interesse an deinem Leben. Gott sagt nicht, hey, komm, mach deinen Kram allein. Muss man selber zurechtkommen, muss man selber erwachsen werden. Nein, die Bibel fordert uns heraus, mit allem zu Gott zu gehen. Vers 6, lesen wir weiter. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgefühlt wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Also, Jakobus sagt, hey, wenn ihr Gott mit einbezieht und wenn ihr betet, ja, dann rechnet auch bitteschön damit, dass Gott eingreift. Ist ja manchmal so, manchmal betet man so aus Tradition, bei uns so vor dem Essen. Aber man macht manches so aus Tradition, das sind gute Traditionen. Aber danke mir dann wirklich Gott oder rechne mir wirklich mit Gottes Eingreifen? Oder macht man es nicht manchmal schon, weil man es halt gewohnt ist? Jakobus sagt, hey, rechne mit der Kraft Gottes. Wir beten manchmal und sind dann überrascht, wenn Gott antwortet. Jakobus, er hat so ein realistisches Bild. Er sagt, Gott ist real, er ist da. Er kennt unsere Situation, er ist mit uns in unseren Krisen. Und damit dürfen wir rechnen. Es ist nicht irgendwie weit weg, sondern er ist da, er ist mittendrin. Und ich glaube, das ist das, was Glaube ist. Glaube ist, dass man wirklich damit rechnet, dass Gott in unsere Situationen eingreift. Dass er wirklich einen guten Rat hat. Dass er uns wirklich eine gute Eingebung geben kann. Bist du bereit, Gott in deine Entscheidungen, in deine Probleme mit einzubeziehen? Das ist eine wichtige Frage. Und Gott drängt sich dir auch nicht auf. Der sagt nicht, ich helfe jetzt aber, ich muss da jetzt aber helfen. Nein, sondern ermutigt dich, dass du dich auf ihn einlässt. Und an anderer Stelle in der Bibel lesen wir, wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder Jesus sagt, ihr empfangt zu wenig, weil ihr gar nicht darum bittet. Die Frage wäre, wie kannst du Gott besser in deinen Alltag oder in dein jetziges kleines oder großes oder mittelgroßes Problem hineinnehmen? Wie kann das ganz praktisch gehen? Ich denke, bei der Krisenbewältigung ist auch noch eines wichtig. Und zwar, das ist eine realistische Selbsteinschätzung. Es gibt Menschen, die überschätzen sich und die überschätzen auch ihre Fähigkeiten. Und es gibt andere, die unterschätzen sich. Und beides ist ungesund. Menschen, die sich überschätzen, die werden schnell überheblich oder trauen sich manchmal zu viel zu und erleiden dann Schiffbruch. Menschen, die sich unterschätzen, die können da oft viel mehr erreichen und bleiben oft weit hinter ihren Möglichkeiten. Und Jakobus, er ermutigt uns jetzt in dem Text, wenn wir gleich sehen, für eine gesunde Selbstwahrnehmung. Und zwar, er schreibt, Vers 9, wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er vor Gott viel gilt. Also wer schlecht von sich denkt, wer denkt, oh, kann ich sowieso nicht und ich bin nicht begabt und ich bin arm und ich bin das Opfer, den ermutigt hier Jakobus, hey, mach dir bewusst, Gott denkt gut über dich. Gott meint's gut. Du bist stärker, als du glaubst. Pack's an. Hol dein Selbstbewusstsein aus Gott. Hast du vielleicht das Gefühl, eher nicht zu genügen? Die anderen sind besser, größer, stärker, reicher als du. Dann mach dir bewusst, Gott ist auf deiner Seite. Er gibt dir Mut, er gibt dir Wert, Kraft, Bedeutung. Er liebt dich und er hat Kraft, die stärker ist. Kraft, mit denen du über Mauern springen kannst. Im Psalm steht es mal, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kann man hopfen. Mit Gottes Kraft kann man Krisen bewältigen. Bei Gott zählst du unendlich viel. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der sich eher überschätzt, der zu viel von sich hält. Da hat Jakobus auch was für dich. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein. Denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blumen verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Jakobus erholt den Überflieger ganz schön mal auf den Boden und sagt, hey, du bist ein vergänglicher Mensch. Wer sich stark fühlt, der soll nicht vergessen, woher er seine Möglichkeiten hat. Vor Gott sind wir alle gleich. Es ist nicht gut, wenn wir uns über andere stellen. Es ist aber auch nicht gut, wenn wir uns wie ein Mauerblümchen verstehen und uns immer als Opfer sehen. Unser Wert hängt nicht davon ab, wie reich, schön, intelligent und gut wir sind. Wir sind alles begrenzte Menschen und wir dürfen alle der Ergänzung und der Hilfe von Gott. Aber für eine gesunde Krisenbewältigung ist eine gesunde Selbsteinschätzung sehr wichtig. Selbstbewusste Menschen, die sind sich über sich selbst bewusst. Wie das Wort schon sagt, sie kennen ihre Stärken und ihre Schwächen. Hast du schon mal dich selbst angeschaut? Bist du dir bewusst, was du kannst, aber auch bewusst, was du nicht kannst? Ich denke, das ist eine ganz gute Form der Selbstbewusstsein, wenn man sich bewusst ist über das, was Gott in mich hineingelegt hat und wenn man sich dessen auch bewusst ist, was ich nicht so gut kann. Gute Selbsteinschätzung hilft uns, besser Krisen zu bewältigen. Wir Menschen sind keine resignierten Opfer, aber wir sind auch keine erhabenen Götter. Deshalb überschätz dich nicht, aber unterschätz auch nicht deine Möglichkeiten. Und schätz vor allem Gottes Möglichkeiten. Die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Bezieh Gott in deine Krisen mit ein, rechne mit ihm. Mit seinem Eingreifen, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Krisenmanagement. Lass Gott in dein Leben. Und dann beglückwünscht uns hier Jakobus, glücklich ist, Vers 12, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Also wer durchgeht, wer sich dem stellt, der ist zu beglückwünschen. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wow, Gott hat was für uns vorbereitet. Er hat was vor. Durch die Krisen des Lebens hindurch hat Gott Hoffnung, hat Gott Mut für uns und hat Gott ein Ziel für dein Leben. Die Begegnung mit der netten älteren Dame, sie hat mich wirklich nachdrücklich bewegt. Sie war so glücklich, trotz ihrem harten und bewegten Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, Manuel, wie möchtest du einmal im Alter wahrgenommen werden? Als griesgrämiger, bruddeliger Mensch oder so wie die alte Dame, als positiver, ermutigender Mensch? Ich glaube, Ganz vieles hängt damit zusammen, wie wir heute unsere Krisen meistern. Ob wir glücklich werden oder ob wir griesgrämig werden, hängt viel damit zusammen, wie wir mit unseren Krisen umgehen. Mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit den Herausforderungen des Lebens. Eine Krise birgt die Chance in sich, dass wir verbittert werden, weil wir nicht vergeben, weil wir denken, oh, ich kann sowieso nichts. Und dann werden wir bruddelig. Aber Krisen birgen auch die Chancen, unseren Charakter zu formen. Und das ist das Schöne. Und dann werden wir Menschen, die immer Gott ähnlicher werden. Ich mache dir Mut, nimm Gott in deine Krise mit hinein. Bezieh Gott in deine aktuelle Krise ein und dann darfst du erleben, wie er deinen Charakter formt und wie er deinem Glauben Hände und Füße bekommt und wie du handelnder Christ wirst. Das heißt nicht, dass alles gut ist und dass alles leicht ist. Das steht aber auch nirgends in der Bibel, dass wenn man mit Jesus lebt, dass man dann auf Wolke 17 im Harfe spielt und dass es dann alles schön ist. Nein, die meisten Schreiber oder die meisten Jünger von Jesus sind sogar an Märtyrertod gestorben. Viele Nachfolger von Jesus haben Negatives erlebt und schwierige Zeiten durchgemacht, weil sie geglaubt haben. Und manchmal gilt es auch heute noch so. Aber was ich euch versprechen kann, wenn ihr Gott in eure Krisen reinnimmt, dann bekommt alles einen viel größeren Sinn. Und dann kann Gott euren Charakter formen und ihr werdet Menschen, die Säulen sind für andere, an denen andere sich orientieren. Und ihr werdet zu Träger in unserer Gesellschaft und in euren Familien, in der Gemeinde hier. Von daher greift die Chancen, die in einer Krise drinsteckt. Und bezieht Gott mit ein. Ich bete noch mit uns. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, wo er gerade drin steckt. In welcher Krise er ist, welche Herausforderungen er hat. Und Jesus, ich möchte jetzt ganz besonders bitten für die Gemeinde hier. Für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihm jetzt begegnest. Und ich möchte bitten, dass du ihm zeigst, dass du jedem Gottesdienstbesucher helfen möchtest in seiner Krise. Und Herr, ich möchte bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und wirklich jeden berührst, wo er jetzt ist. Und dass er erleben darf, dass du seine Gebete erhörst und dass du gegenwärtig bist und hilfst in jeder schwierigen Situation. Amen.